Ja, guten Morgen auch von mir. Ich möchte, bevor ich anfange, gerne noch mit euch beten. Frau Gott, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, aber auch für jeden Einzelnen vor dem Bildschirm. Herr, und ich bete, dass dein Wille geschieht heute. Ich bete, dass dein Wort gesprochen wird heute und dass ja, du das, was wir vorbereitet haben, dass du es nimmst, dass du das Deine hinzugibst, dass du zu den Herzen sprichst. Herr, danke für deine Liebe, die jeden Tag Neues, für deine Freundlichkeit, die uns zuteil wird. Danke für deine strahlenden Augen über uns. Dein Name sei erhöht heute Morgen. Amen.
Es gab einmal einen Hund. Und der kam in ein Zimmer, wo alle Wände Spiegel waren. Plötzlich waren überall um den Hund herum weitere Hunde. Und der Hund wurde unsicher und er fletschte die Zähne, weil er unsicher war. Und alle Hunde in den Spiegeln taten es ihm gleich. Der Hund erschrak und fing an, wütend zu bellen und panisch im Kreis zu laufen, bis er vor Erschöpfung tot zusammenbrach. Eine tragische Geschichte, dann hätte der Hund nur eine Sekunde freundlich mit dem Schwanz gewedelt, hätten alle anderen Hunde es ihm gleich getan. Galater 5, Vers 22. Oh, guck mal, da ist sogar ein Hund mit Spiegel. Genau. Galater 5, 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zur Frucht des Geistes. Und heute geht es um Freundlichkeit. Bist du ein freundlicher Mensch? Was ist Freundlichkeit überhaupt? Ein Lächeln. Oder? Ein Lächeln ist doch freundlich. Da sieht man auch gleich viel besser aus. Aber wie oft ist mein Lächeln aufgesetzt? Wie oft ist dein Lächeln gespielt? Aber das erwarten die Leute doch auch, oder? Das war bei mir als Kind schon so. Ihr habt bestimmt das Wort Froki schon häufiger aus meinem Mund gehört. Frommes Kind. Wenn man quasi schon mit dem Kinderwagen in die Gemeinde hineingeschoben wird und im Grunde in der Gemeinde aufwächst. Ich bin nicht nur ein frommes Kind, ein Froki, sondern auch noch die älteste Tochter zweier Ältester und Gemeindeleiter. Und da erwarten die Leute von dir, dass du fröhlich aussiehst, dass du freundlich bist und dass du lächelst. Und heute? Nun, ich kann mich ja schlecht mit finsterer Miene auf die Bühne stellen und Lobpreis leiten. Das erwarten die Leute von dir. Auch als Teamleiter erwarten die Leute von mir, dass ich nett bin, höflich, freundlich und immer gut drauf. Und meistens bin ich das auch, ganz ehrlich, aber nicht immer. Und ich kenne das von mir, man liest so von der Frucht des Geistes und von Freundlichkeit und man hakt das innerlich so ein bisschen ab. Liebe, ja gut, das geht immer mehr. Freude, Frieden, mal mehr, mal weniger. Geduld, ja, nicht so. Freundlichkeit, alles klar, check. Nett sein, das kann ich. Lächeln, überhaupt kein Problem. In jeder Situation, morgens, mittags, abends, wenn ich in die Gemeinde komme, wenn ich wieder nach Hause gehe, wenn ich in die Uni oder auf die Arbeit gehe, selbst wenn mich dieser eine Kollege gerade so richtig ankotzt. Aber ich lächle, weil ich denke, dass die Leute das von mir erwarten. Und manchmal, aber zum Glück nur selten, durchschauen Leute diese Maske. Und ich finde das spannend, gerade jetzt, wo wir in so vielen Situationen Gesichtsmasken tragen müssen, sieht man mal, wessen Lächeln die Augen erreicht. Aber hey, ein Lächeln alleine ist ja nicht gleich Freundlichkeit. Hast du schon mal jemanden erlebt, der so wirklich freundlich war? So richtig aus dem Herzen heraus. Kennst du so jemanden? Das ist genau das Gegenteil von den Menschen, die denken, dass Freundlichkeit von ihnen erwartet wird. Und es gibt Menschen, und ich kenne solche Leute, die einfach echt sind, wo das aus ihnen herausstrahlt und man spürt, hey, sie haben etwas verstanden von dem Wesen Gottes, selbst in schwierigen Momenten. Das ist nicht bloß Nettigkeit oder Höflichkeit oder Respekt. Nein, das geht tiefer. Sie haben etwas von Gott verstanden. Sie haben ihn erlebt als einen Gott, der ihnen nah ist. Nicht irgendwo weit entfernt auf einer Wolke. Nein, er wohnt in ihnen und in dieser Verbindung mit ihrem Schöpfer, der die Freundlichkeit in Person ist. Merke ich, dass in mir etwas Neues wächst. Nicht, weil ich es aufsetze oder ich es erzwinge, nein, weil ich ihn machen lasse und es dann wachsen kann. Genau deshalb heißen sie ja Früchte des Glaubens. Und wer in den letzten Wochen aufgepasst hat, kann mich hier schon korrigieren, denn es heißt eben nicht Früchte des Glaubens, sondern Frucht des Glaubens. Die Frucht ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. All diese sind eine Frucht, nicht einzelne Teile, die ich trennen kann oder wo ich mir rauspicke, was mir leichter fällt oder was mir besser zusagt. Und es ist eben nicht umsonst, denn Paulus ist eine Frucht, weil ich kann es nicht erzwingen oder herauspressen. Ich kann dem Apfelbaum nicht sagen, los, du musst jetzt aber. Nein, es braucht Zeit. Und es braucht die richtige Umgebung. Okay, ich kann die Früchte nicht selbst hervorzwingen. Das macht der Geist. Dennoch aber ist das Wachstum auch abhängig von meinen eigenen Entscheidungen. Jeden Tag aufs Neue. Zuerst die Entscheidung, Jesus Christus in mein Leben aufzunehmen, ihm die Herrschaft zu überlassen. Aber bei dieser Bekehrung, wie wir es nennen, bleibt es nicht stehen. Gott will Beziehung, denn nur in Beziehung können Dinge wachsen und Beziehung funktioniert nur, wenn man Kontakt hat, wenn man Zeit miteinander verbringt. Und durch meine Entscheidung kann ich die Frucht so dämpfen oder ich kann sie fördern. Und beides, entweder zu sagen, okay, ich will gar nicht freundlich sein, denn das könnte der andere ja ausnutzen, oder aber mit Krampf zu versuchen, Freundlichkeit herauszupressen, beides betrügt den Geist Gottes. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen, was ist Freundlichkeit überhaupt? Das althochdeutsche Wort für freundlich bedeutet so viel wie herzlich, verbindlich oder wohlwollend. Und hier wird schon klar, dass das tiefer geht als nur ein Lächeln. Ich wünsche dem anderen Wohl. Ich wünsche ihm Gutes. Das griechische Wort, das Neue Testament ist ja auf Griechisch verfasst, ist Christotes bzw. Christos als Adjektiv und wird übersetzt mit brauchbar, nützlich, heilsam, förderlich, zuträglich, ehrenwert, gut, gütig, mild und noch viele weitere. Also Freundlichkeit ist eine doch sehr positive Eigenschaft, von denen wir doch alle gerne hätten, dass sie uns nachgesagt wird. Gaius Julius Caesar bestand darauf, dass er als Christos bezeichnet wird. Also Caesar der Gute, Caesar der Nützliche, Caesar der Freundliche. Die Meinung von Asterix dazu wird mich mal interessieren. Der römische Historiker Tacitus lebte ungefähr so Mitte des 1. Jahrhunderts bis ins 2. Jahrhundert hinein. Und er bezeichnete die Christen in seinen Schriften als Christianer, also die Freundlichen, die Guten. Und bei dem römischen Schriftsteller Sueton, der ungefähr zur gleichen Zeit lebte, wurde Jesus Christus zu Jesus Christos. Und manche behaupten zwar, das wäre ein Schreibfehler, aber eigentlich kann ich mir das doch ziemlich gut vorstellen. Weil wir lesen zum Beispiel in Titus 3, auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist neues Leben. Gott hat es überhaupt nicht nötig, den Menschen gegenüber freundlich zu sein. Wir lassen ihn schon so lange links liegen, versuchen ihn vor unseren Karren zu spannen, nur um ihn danach wieder zu vergessen. Und das ging schon direkt nach der Schöpfung los. Doch was sollte Gott tun? Unser Masterplan von Anfang an, von Schöpfungsbeginn war Liebe und Freundlichkeit. Und die zeigt sich bereits im Alten Testament, aber so viel mehr im Neuen Testament in Jesus Christus und wie er mit Menschen umging, wie er Menschen begegnete. Und in eine Geschichte wollen wir heute gemeinsam reinschauen, nämlich die von Zachäus. Die Geschichte von Zachäus steht in Lukas 19 und ist unglaublich beliebt in der Kinderkirche. Wir haben früher sogar Lieder, wir haben rauf und runter Lieder gesungen, kennt ihr bestimmt. Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er. Kennt ihr das? Ja? Genau. Und normalerweise kriegt Zachäus, dieser arme kleine Kerl, der Jesus so unbedingt sehen möchte, dem fliegen unsere Sympathien so zu. Weil seine Geschichte ist originell und sie geht gut aus und Mensch, der arme kleine Kerl. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer reinschaut in den Hintergrund der Geschichte, merkt man ziemlich schnell, dass Zachäus ein ziemlicher Giftzwerg gewesen sein muss. Zum einen war er wirklich klein, deswegen Zwerg. Zum anderen aber war er der Oberste der Zöllner. Und die Zöllner waren nicht so angenehme Leute. Sie waren ziemlich einsam. Warum? Weil sie konsequent verachtet und gemieden wurden. Sie steckten mit der Besatzungsmacht, mit den Römern unter einer Decke und haben die Machtposition der Römer noch verstärkt. Das ist das eine. Zum anderen aber erhoben sie grundsätzlich zu viel Zoll, um das Geld in die eigene Tasche zu stecken. Das kommt nicht gut. Und Zachäus war einer der Obersten. Er war Chef. Der klassische Typ, der wahrscheinlich seine geringe Körpergröße und ein damit verbundenes geringes Selbstbewusstsein durch ein besonders großes Haus, Auto und Boot irgendwie kompensieren musste. Ein typischer Giftzwerg eben. Und der für seine Karriere eben den Preis des Ausgestoßenen bezahlte. Zudem wurde über die Zöllner in der Regel der Synagogenbann verhängt. Das heißt, sie waren auch vom religiösen Leben komplett ausgeschlossen. Finanziell unabhängig, sozial komplett isoliert. Sowohl beim eigenen Volk, bei der religiösen Elite, aber auch bei den normalen Leuten unten durch. Und ich wette, dass alle damals gesagt haben, selbst schuld. Warum verhältst du dich so? So, wir lesen in Lukas 19, dass Zachäus hört, dass Jesus seine Heimatstadt Jericho besuchen wollte. Und Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber alle anderen auch. Und Zachäus als kleiner Giftzwerg, da er nicht so besonders gern gesehen war, haben die Leute ihm natürlich keinen Platz gemacht. Und wir lesen dann in Vers 4, da lief er, Zachäus, voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er wusste, Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Und dann passiert das, was wir alle kennen aus der Geschichte, aber was damals so unerwartet und unerhört war. Jesus bleibt stehen, erhebt den Blick zu diesem Baum, er sieht Zachäus direkt in die Augen und sagt, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ungefähr so. Was in unserer heutigen Gesellschaft, ich lade mich mal selbst bei dir ein, eher frech wäre, war für Zachäus eine unglaubliche Ehre. Aber echt jetzt, Jesus bei Zachäus, bei dem, der hat so viel Dreck am Stecken, der hat es nicht verdient. Aber mich fasziniert dieser Teil der Geschichte. Jesus geht an allen anderen vorbei, um seine Freundlichkeit dem einen zu schenken, der sie nicht erwartet hat und der sie aus Sicht der Menschen drumherum auch am allerwenigsten verdient hätte. Und er lächelt ihn nicht nur an. Ich denke, das hätte Zachäus sicherlich auch schon gefreut, wenn sein heimlicher Held ihn anlächelt. Aber das ist keine Freundlichkeit. Freundlichkeit ist die Antwort auf die Frage, was kann ich dir Gutes tun? Jesus wusste genau um Zachäus' Situation. Er wusste um sein Herz, um seine Einsamkeit. Und bei der Freundlichkeit, mit der Zachäus hier konfrontiert wird, schmilzt der Widerstand dieser verhärteten und vernarbten Seele. Und Zachäus stellt sein Leben von dem Tag an komplett auf den Kopf. Und wir lesen dann in Vers 8. Zachäus aber trat vor den Herrn, also vor Jesus, und er sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Zachäus kann gar nicht anders, als die Veränderung, die Jesus in seinem Herzen bewirkt hat, auch zu leben. Zachäus will den Schaden, den er erwirkt hat, der durch ihn entstanden ist, begleichen. Und er will ihn großzügig begleichen. Das, was keine Strafe, keine Verordnung, keine Schmähung bei Zachäus hatte bewirken können, gelingt Jesus durch eine einfache Geste der Freundlichkeit. Aber so arbeitet Jesus. Jesus legt seinen Finger auf wunde Stellen in Freundlichkeit. Und kaum ist Zachäus dieser Freundlichkeit begegnet, kann er auf einmal selbst freundlich sein. Und plötzlich beginnt diese Frucht des Geistes in ihm zu wachsen und Auswirkungen zu zeigen, ohne Vorschriften und ohne moralischen Zeigefinger. Man könnte sogar sagen, dass durch die Freundlichkeit aus diesem Giftzwerg plötzlich ein Fruchtzwerg wurde. Freundlichkeit bedeutet, ich bin dir gut. Ich bin dir nicht feindlich gesinnt, sondern ich begegne dir als Freund. Vollkommen egal, wie gut ich dich kenne, ob ich dich überhaupt kenne oder ob du schon was gesagt oder getan hast. Freundlichkeit ist eine innere Haltung, die ich grundsätzlich einem Menschen entgegenbringe. Schauen wir noch mal von der anderen Seite. Was ist Freundlichkeit denn nicht? Punkt Nummer 1. Freundlichkeit ist nicht unverbindlich. Kennst du diese Menschen, die immer nicken? Die niemandem was Böses können oder wollen, die immer zuhören und jedem in allem Recht geben? Solche Menschen bleiben immer höflich, die widersprechen nicht und sie lächeln, egal was sie wirklich denken. Das ist vielleicht Nettigkeit, aber es ist keine Freundlichkeit. Das ist oberflächlich und es ist belanglos. Solche Menschen haben zwar nichts gegen dich, sie haben aber auch nichts für dich. Das ist keine Freundlichkeit. Was Freundlichkeit auch nicht ist, ist aufdringlich. Es gibt Menschen, die immer reden. Sie nehmen alles auf, was du sagst, wie du aussiehst, sie kommentieren es, sie überschütten dich mit gut gemeinten Worten und Taten. Kann ich noch was für dich tun? Brauchst du noch was? Nicht? Okay, jetzt vielleicht? Solche Freundlichkeit kann auch schnell erdrücken. Und es heißt ja nicht umsonst in Sprüche 15, Vers 4, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Wahre Freundlichkeit dagegen ist ehrlich und echt. Ein freundlicher Mensch ist dem anderen zugewandt. Er ist aufmerksam, er ist an ihm interessiert und dabei doch zurückhaltend. Und ich mag den deutschen Begriff aufgeschlossen sein in dem Zusammenhang ganz gerne. So ein bisschen wie diese Tür. Meine Tür ist aufgeschlossen, aber ich überlasse es dir, ob du sie öffnen willst, ob du hineinkommen willst. Ich bin bereit, etwas von dir hinein und etwas von mir herauszulassen. Das bedeutet aber nicht, mit der Tür ins Haus zu fallen. Die Wände bleiben stehen, meine Tür bleibt im Rahmen, die Grenzen bleiben bestehen. Du wirst hinterher nicht alles von mir wissen und ich möchte auch von dir nur das wissen, was du bereit bist, mit mir zu teilen. Aber ich schließe dir auf und ich versuche dir zu geben, was du gerade brauchst und was dir hilft. Jesus war auch so. Er ist so für uns. Seine Tür ist immer geöffnet, aber er reißt keine Mauern ein. Er würde sich niemals in dein Leben hineindrängen. Er lädt dich ein, aber er würde dich niemals über die Schwelle zerren. Er lässt dir Raum für deine eigenen Entscheidungen. Er nimmt Menschen mit ihren Lebensgeschichten und mit ihren Fragen ernst. Und wir lesen, dass er auch den Jüngern gegenüber zum Beispiel manche Türen nicht sofort geöffnet hat, dass Fragen unbeantwortet geblieben sind. Als freundlicher Mensch bin ich nicht einfach offen und bereit für alles, sondern ich interessiere mich für den Menschen, der mir jetzt gerade gegenübersteht. Und dabei beachte ich meine eigenen Grenzen und ich beachte seine Grenzen. Und ein wirklich freundlicher Mensch kann Nein sagen und er kann ein Nein akzeptieren. Freundlichkeit ist also weder unverbindlich, noch ist sie aufdringlich. Was noch? Ich glaube, dass es ein häufiges Missverständnis ist, aber Freundlichkeit ist nicht gleich Liebe. Es ist nicht das Gleiche. Freundlichkeit bedeutet praktisch großzügig zu sein. Und das hat nichts mit meinen Gefühlen oder Emotionen der Person gegenüber zu tun. Es bedeutet einfach, dass ich meine Zeit, mein Geld, meine Talente dahin tue, wo mein Herz ist, nicht andersherum. Freundlich handeln bedeutet im Grunde, jemanden als wertvoll zu betrachten, als so wertvoll, egal ob er mir sympathisch ist oder nicht. Überleg mal kurz, wo geht der Großteil deines Geldes hin jeden Monat? Bei mir geht ein erheblicher Teil meines Geldes in die Miete. Jeden Monat aufs Neue. Aber hey, das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, nicht auf der Straße zu wohnen. Und da denke ich dann gar nicht so viel drüber nach. Klar kann ich mich darüber beschweren, dass der Quadratmeterpreis besonders hoch ist in Oldenburg oder dass Wohnen irgendwie viel Geld kostet. Aber hey, irgendwie muss das ja auch so. Jetzt ist meine Musikanlage kaputt gegangen. Also eigentlich hat sie schon eine Weile nicht mehr so richtig funktioniert und ich habe sie die Woche auf die Deponie gebracht. Aber wenn jetzt jemand gekommen wäre und hätte gesagt, Mensch, warte noch mit der Deponie, ich repariere dir die, überhaupt kein Problem, kostet nur 1000 Euro. Hätte ich gesagt, geht's noch? Auf gar keinen Fall. Ich hätte ihm einen Vogel gezeigt, vor allen Dingen, wenn ich bedenke, wie alt das Ding schon war. Ich habe irgendwie mal nachgerechnet, meiner kleinen Schwester, zusammen haben wir davor gesessen und haben gesagt, sie ist älter als meine kleine Schwester, also mindestens 18 oder 19 Jahre und sie hatte ihre besten Tage einfach gesehen. Sie war es nicht wert oder sie wäre es nicht wert gewesen, so viel Geld zu investieren. Wie wertvoll ist dir der Mensch, der vor dir steht? Wenn also die Bibel von Freundlichkeit spricht, spricht sie eigentlich von einer Haltung, die den Menschen vor mir als so unglaublich wertvoll ansieht, dass nichts, was ich tue, in diesem Moment zu viel sein kann. Egal, ob es dabei um Geld, um Zeit oder um meine Gaben geht, um welche Ressource auch immer. Und man könnte auch sagen, dass Freundlichkeit im Grunde das Gegenteil von Geiz ist. Denn Freundlichkeit ist im Grunde Großzügigkeit. Vollkommen unabhängig, und da unterscheidet es sich von Liebe, unabhängig von meinen Gefühlen und Emotionen. Das letzte und vierte, was Freundlichkeit nicht ist, und eigentlich ergibt sich das schon aus dem, was ich gesagt habe, aber ich möchte nochmal den Fokus darauf setzen. Freundlichkeit ist kein leeres Geschwätz. Es ist nicht freundlich zu sagen, natürlich sorge ich mich um Menschen in Not oder Menschen auf der Straße oder Menschen, die Schulden haben, aber ich habe selbst so viel zu tun oder ich habe selbst so wenig Geld oder die Person, die da weinend auf der Parkbank sitzt, ich habe jetzt keine Zeit dafür oder der Freund, der mich anruft, weil er jemanden zum Reden braucht, du, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist jetzt vielleicht auch etwas provokant, aber wie sollen wir dann die Lasten des Nächsten tragen, wenn wir nicht bereit sind, sie auf uns zu nehmen? Wenn du sagst, ich kann es mir nicht leisten, dieser Person zu helfen, meinst du dann vielleicht, es würde wirklich wehtun? Oder es würde mich wirklich etwas kosten? Kannst du nicht? Oder willst du nicht? Und ja, hier kann man wieder anfangen, darüber zu diskutieren, wem man helfen soll und wie viel und wo sind meine Grenzen und deine Grenzen. Das kann nur jeder selbst für sich entscheiden. Ich möchte heute nur ein bisschen schieben. Es gibt so viele Menschen in Not und ja, du sollst nicht vor jedem Bettler auf der Straße deinen Geldbeutel leeren. Natürlich nicht. Es geht am Ende um dein Herz, um deine Einstellung. Freundlichkeit ist wie so vieles Einstellungssache. Und ganz wichtig, Freundlichkeit ist Aktion, nicht Reaktion. Wenn mich auf der Straße ein Bettler anspricht und ich gebe ihm Geld, ist das eine Reaktion. Und so gerne ich als Christin immer wieder auch auf solche Anfragen reagieren möchte, kann ich letztendlich meinen Fokus nicht darauf setzen. Ich möchte die Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, meine Zeit, mein Geld, meine Gaben, ich möchte sie bestmöglich einsetzen. Und dafür muss ich die Augen offen halten. Ich muss mich informieren, ich muss mehr wissen wollen, nachfragen, für Menschen da sein, zuhören und dann Dinge ganz bewusst aus Freundlichkeit tun. Und wenn ich dann helfe, wenn ich etwas für Menschen tue, egal wie groß oder wie scheinbar unbedeutend es sein mag, dann sollte es aus meinem Herzen kommen. Du kannst noch so religiös sein und doch kein wahrer Jünger Jesu, wenn du nicht freundlich bist. Und das zeigt sich schon darin, wie du sprichst, was du sagst. In Matthäus 25 erzählt Jesus, wie es am Ende der Tage sein wird und wie die Menschheit aufgeteilt wird in zwei Gruppen, in rechts und links. Und ab Vers 32 steigen wir einmal ein. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. Und dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist, denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank, ich war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Und hey, wir werden natürlich nicht durch unsere Werke gerettet. Gottes Gnade allein und Jesu Opfer am Kreuz ist das, was uns rettet. Nicht die freundlichen Worte oder Taten sind das, was uns am Ende retten, doch sie zeigen, was in deinem Herzen ist. Oder ob dein Glaube nur ein bloßes Lippenbekenntnis ist. Warum ist das so? Wie funktioniert das? Nun, wenn ich glaube, dass Gott mich annimmt und mich gerettet hat, weil ich so ein toller Mensch bin, weil ich es verdient hätte, dann schaue ich Menschen in Not an, Menschen, die ihr Leben vielleicht nicht auf die Kette kriegen, die vielleicht keinen Job haben, die vielleicht keine Freunde haben und denke, Goodness, meine Güte, reiß dich mal zusammen. Das ist doch nicht so schwer. Streng dich ein bisschen mehr an. Hast du das schon mal gedacht? Ich viel öfter, als mir lieb ist. Doch wenn du verstehst, dass deine Versuche, dass dein Leben geistig vor Gott ebenso verdreckt und löchrig und traurig und daneben ist, wie diese Person, die du vielleicht gerade vor dir hast, wie sie äußerlich aussieht, wenn du verstehst, dass Gnade es ist, die dich gerettet hat, nicht dein Abschluss, nicht deine Brieftasche. Und wenn du dann jemanden auf der Straße siehst oder in deinem Bekanntenkreis oder in der Familie, der vielleicht schlecht riecht, der vielleicht zerrissen aussieht, der Geldnot hat, der vielleicht einfach nur nervig ist, dann schaust du diese Person an und verstehst, dass du nicht besser bist als sie. Vor Gott bist du genauso abgerissen und elendig. Und wenn du das wirklich verstehst, dann beginnt dein Denken sich zu verändern und dann dein Verhalten ebenso. Dann teilst du in deinem Kopf nicht mehr auf zwischen, okay, der verdient es und der verdient es nicht. Und dann verstehst du, dass Gott seine Liebe, seine Gnade allen Menschen schenkt, dass keiner von uns sie verdient. Du nicht Und ich ebenso wenig. Und dann ist es auch egal, ob du denkst, dass die Politik sich verändern sollte oder ob man Hartz IV abschaffen sollte oder ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte. Vollkommen egal, das spielt dann keine Rolle mehr. Nicht in deinem Verhalten dieser Person jetzt gegenüber. Und ich komme jetzt nicht mit Karl Marx, der im Grunde gesagt hat, du bist so reich und die sind so arm. Siehst du nicht, wie unfair das ist? Das funktioniert für vielleicht einen Tag, vielleicht zwei. Aber wenn das Schuldgefühl abebbt, dann kommt wieder der Gedanke, ja, aber ich habe hart dafür gearbeitet, wo ich jetzt bin. Ich habe was dafür getan. Ich habe mir das verdient. Doch dieses Denken kennt die Bibel nicht. Gott kommt uns nicht mit Schuldgefühlen. Stattdessen kommt er mit Liebe und erfüllt unser Herz. Und dann wächst die Frucht von ganz allein, wenn wir sie dann lassen. Denn wenn der Geist kommt, geht die Gemeinde, dann gehst du, dann gehe ich, dann gehen wir in Freundlichkeit, weil es gar nicht anders geht. Ich möchte zum Schluss einen Auszug aus einer Predigt von McCheyne lesen, ein schottischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Ihr betet darum, dass ihr mehr wie Christus werdet. Doch wenn ihr das wollt, müsst ihr mehr wie er werden im Geben. Stichwort Großzügigkeit in allen Bereichen. 2. Korinther 8, Vers 9. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Aber könntest du sagen, mein Geld gehört mir, ich habe es mir verdient. Antwort: Christus hätte sagen können, mein Blut gehört mir, mein Leben gehört mir. Was wäre dann aus uns geworden? Aber könntest du sagen, die Armen, egal in welcher Hinsicht, sie verdienen es nicht? Antwort: Christus hätte sagen können, es sind alles verdorbene Rebellen. Soll ich etwa mein Leben hingeben für diese? Nein, ich will es lieber für die Engel geben. Doch nein, er hat die 99 verlassen, um das eine Verlorene zu suchen. Er gab sein Blut für die, die es nicht verdienen. Aber könntest du sagen, wenn ich es gebe, könnten die anderen Personen mich oder meine Gabe ausnutzen? Antwort: Christus hätte das Gleiche sagen können. Und mit so viel mehr Wahrheit. Christus wusste, dass Tausende sein Blut verachten würden, dass die meisten es ablehnen würden, dass viele es nutzen würden, um ihre Sünden zu kaschieren. Und dennoch gab er sein Leben. Meine lieben Christen, wenn du wie Christus sein willst, dann gebe viel, gebe oft, gebe frei an die Armen, die Undankbaren. Denn es ist nicht euer Geld, das ich will, meine lieben Freunde, sondern euer Glück. Auf solche Art zu geben ist nicht einfach. Und hey, ich stolpere und falle da jeden Tag aufs Neue. Ich gebe nicht immer gern was von meinem Geld ab. Ich verbringe meine Zeit auch gern alleine. Und wenn eine Kommilitonin auf mich zukommt und sagt, du, hier, Masterarbeit, und hättest Zeit, dich mit mir hinzusetzen, meinen Text mit mir durchzugehen, die Übersetzung. Ich habe eigentlich Besseres zu tun. Und eigentlich brauche ich die Zeit für meine Doktorarbeit. Es ist oft unlogisch und unvernünftig. Aber wenn Jesus in dein Herz kommt und es neu macht und es verändert, dann verändert es deine Sicht auf den Menschen, der gerade vor dir steht. Und du siehst in diesem Menschen ein Stück weit mehr, was Gott in ihm sieht. Das Potenzial, das Herz. Und es ist vielleicht dein Nachbar, vielleicht ist es sogar dein Bruder, deine Schwester, irgendeine Tante, keine Ahnung. Sei es der Typ an der Supermarktkasse, der rumnörgelt, oder der Autofahrer, der sich gerade irgendwie reindrängelt. Wenn du Gott bittest, dein Herz zu verändern, dann wird er es tun. Aber Vorsicht, solche Gebete sind sehr gefährlich, weil du kannst darauf wetten, dass du in nächster Zeit mehr als genug die Möglichkeit bekommen wirst zum Üben. Amen.